Leute, was geht ab? Schön, euch zu sehen. Auch von meiner Seite auch nochmal ein Riesenhallo an alle Leute in der Ecclesia Church, alle, die hier im Gottesdienst sind, auch in Ansbach, in Erlangen. Wir feiern auch online viele Leute, die zuschauen und Gottesdienste feiern, gemeinsam mit uns. Und vielleicht können wir uns nochmal gegenseitig einen Riesenapplaus geben. Also, es ist der Hammer. Ja, wir wollen ja als Kirche Franken erreichen mit der Liebe Gottes. Amen. Und wir wollen Gemeinden gründen und wir glauben, dass die Gemeinde Jesu immer noch wirklich Gottes Plan A ist, Gottes erste Wahl ist, um diese Menschheit zu erreichen. Und von daher ist Hammer, dass du da bist, auch dich entschieden hast, an diesem Sonntag in Gottesdienst zu kommen. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die heißt Abschiedsworte Jesu. Und auch mit diesem Sonntag nehmen wir Abschied von dieser Serie, weil es ist heute der letzte Sonntag in dieser Serie. Wir haben die letzten 5 Wochen über Johannes 13 bis Johannes 17 geredet. Das sind so wirklich die Abschiedsworte Jesu, bevor er dann ans Kreuz gegangen sind. Und ihr müsst euch das echt so vorstellen, dass in diesen Abschiedsworten Jesu, das waren Worte, die hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen. Und das Ganze findet in einem Raum statt, in Obergemach, irgendwo in Jerusalem, im zweiten Stock, in irgendeinem Haus. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen 24 Stunden lang und er hat mit ihnen über alles Mögliche geredet. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Judas war zwischendurch dabei und hat gesagt, hey, er wird mich verraten, er wird mich überliefern. Judas hat den Raum verlassen und Jesus war also mit 11 weiteren Jüngern in diesem Raum. Er wäscht ihnen die Füße, er redet mit ihnen über den Heiligen Geist, er redet mit ihnen über die Wichtigkeit des Vaters, dass der Vater ihn gesandt hat, wie wichtig es ist, dass wir als Christen an diesem Weinstock fest verbunden sind, weil ohne Jesus werden wir keine bleibende Frucht bringen. Er redet mit ihnen weiter über den Heiligen Geist und sagt, hey, ich werde gehen, aber der Heilige Geist wird kommen, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Hey, es wird so nice, es wird viel besser sein, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehen würde, würde der Geist Gottes nicht kommen. Und er hat sie richtig vorbereitet, auch auf Pfingsten. Und heute in diesem letzten Kapitel in Johannes 17 betet Jesus. Also Johannes 17, man nennt es auch das hohepriesterliche Gebet. Warum? Weil Jesus unser Hohepriester war. Er war der letztendlich zum allerletzten Mal hineingegangen ist ins Heiligtum und ein Opfer dargebracht hat, was er selbst war und mit diesem Blut uns erkauft hat, dass wir frei sind von aller Schuld und aller Sünde. Und dieser Hohepriester Jesus, er betet ein Gebet. Ganz Johannes 17 ist ein Gebet von Jesus. Das ist der Hammer, Leute. Also wenn du Johannes 17 so noch nie gelesen hast, und ich habe Johannes 17 schon oft gelesen, ich habe Buße getan die Woche, weil ich dachte so, hey, boah, ich habe mir das irgendwie noch nie so richtig zu Herzen genommen. Also Johannes 17 ist der Knaller. Stell dir mal vor, ich meine, wir dürfen lesen, hören, sehen, wie Jesus ein Kapitel lang betet. Verstehst du, also oft hat ja Jesus auch in den Kapiteln davor einfach mit seinen Jüngern geredet, zu seinen Jüngern geredet, aber hier redet Jesus mit dem Vater. Und wir dürfen hören, was er sagt. Ich meine, wir kennen das Vater unser, du kennst es wahrscheinlich auch schon mal gehört, hast es vielleicht schon runtergerattert oft genug, ja. Und vielleicht musstest du es auch mal abschreiben früher, weil du nicht brav warst beim Frühstückstisch oder Vater unser kann ja schnell so ein Gebet werden, was man einfach nur runterredet. Und es gibt viele andere Gebete, die Jesus gesprochen hat, aber wir wissen nicht, was er gesagt hat. Oft lesen wir einfach nur, Jesus nahm sich Zeit mit dem Vater, Jesus suchte die Stille und betete. Aber hier lesen wir, was er genau gesagt hat. Ein ganzes Kapitel lang. Also wenn du wissen möchtest, wie Jesus gebetet hat und was er gebetet hat und wie er gebetet hat, schau dir Johannes 17 an. Das ist wirklich der absolute Knaller. Und ich hab's gesagt, hey, es tut mir so leid. Johannes 17 ist so powerful, ist so stark, Jesus. Boah, wo war ich mein Leben lang, Herr? Wo war ich mein Leben lang? Bin ich da rumgelaufen und keine Ahnung, hab bei Johannes 16 aufgehört und hab Johannes 18 weitergemacht. Boah, Johannes 17 ist so krass. Echt. Also wirklich, also mein Riesenziel schon allein durch diese Predigt ist, dass du nach Hause gehst und Johannes 17 frisst, isst, inhalierst, Johannes 17 einatmest, Johannes 17 ausatmest. Weil das ist so powerful, dieses Gebet Jesu für seine Jünger. Und ich möchte gleich sagen, dieses Gebet hat eine klare Struktur. Ja, es ist nicht, oh Herr, sende Feuer, 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 Kurabana, und dann irgendwie richtig abgegangen ist. Und auf der anderen Seite war er aber auch nicht so meditativ in der Ecke. Oh, Allmächt, großer Gott, erweise uns in deiner Gnade. Und hat dann unten frommes Gebet gesprochen. Also diese beiden Extreme sind es nicht. Sondern es ist ein ganz klares, powervolles, kraftvolles Gebet Jesu auf jeden Fall. Ich meine, come on, es ist Jesus. Aber da ist eine unfassbare Struktur drin. Also Jesus hat da nicht einfach irgendwas runtergebetet. Und du denkst jetzt, ey, wo ist denn hier der rote Faden? Oder Jesus fängt irgendwie da an, ja, fängt bei China an und hört dann irgendwie bei Australien auf und macht den Schlenker über persönliche Nöte hinzu, weiß ich nicht. Und dann denkst du so, Jesus, um was geht's dir hier? Nein, sondern ganz klar, ganz klare Struktur in diesem Gebet. Jesus hat es gebetet, die Jünger saßen im Raum, die Jünger haben gehört, was Jesus gebetet hat, und Johannes hat es aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben. Ich glaube, wenn du das Gebet selber beten würdest, so einfach reden würdest, wahrscheinlich 4 Minuten. Vorhin kam einer, Amy kam zu mir und sagte, Konzi, wie lange dauert das Gebet zu beten? Die Bibel-App, wenn du es auf Hörbuch oder Audio machst, 4 Minuten. Also ist nicht lang, aber powerful. Richtig powerful. Johannes 17. Das erste von Vers 1 bis 5 lesen wir drüber, dass Jesus für sich selbst betet. Jesus betet für sich selbst. Er sagt, Jesus sagt zum Vater, Vater, verherrliche du dich durch mich. Und Vater, bitte die Herrlichkeit, die du mir geschenkt hast, die Herrlichkeit, in diese Herrlichkeit will ich wieder zurück. Und Vater, danke, jetzt kommt das Kreuz. Danke, Vater, dass du mit mir bist. Danke, Vater, dass ich komme aus der Herrlichkeit. Ich bin kurz auf dieser Erde, aber Vater, danke, ich werde zurückkehren in deine Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit kommt ganz oft vor, 8-mal in diesem Kapitel. Und Jesus betet zuerst für sich selbst. Das zweite ist, Jesus betet für seine Jünger. Von Vers 6 bis Vers 19 betet Jesus nur für seine Jünger. Und das werden wir uns heute anschauen. Und dann, und das dritte ist, ab Vers 20 bis Vers 26 betet Jesus für seine Gemeinde. Er betet für die außerhalb des Raums, außerhalb dieser 11. Weil er wusste, diese 11, sie werden hinausgehen und sie werden Gemeinden gründen und sie werden diese Welt auf den Kopf stellen. Halleluja, so wie wir, oder? Und Jesus betet für seine Gemeinde. Und ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben, Jesus betet für dich. Jesus betet für dich. Schau mal den Nachbarn an und sag ihm, ja genau, du bist gemeint. Genau, du bist gemeint. Jesus betet auch für dich. Besser gesagt, Jesus hat vor 2000 Jahren für dich gebetet. Er hat für uns gebetet, er hat für mich gebetet, und wir sehen also in dieser Struktur des Gebets, also Jesus betet für sich selbst, Jesus betet für seine Jünger, für die Leute, die im Raum sind, und Jesus betet für diese Welt, er betet für die Gemeinde. Das ist wie so, ja, wie so konzentrische Kreise sind, die nach außen immer größer werden, und er beginnt bei sich, über die Jünger, hin zur Gemeinde Jesu. Und dieses Gebet ist so kraftvoll. Während Jesus dieses Gebet betet, würde ich dir selber sagen, auch wenn du das durchliest, ne, du merkst in deinem Herzen, da resoniert was, du merkst, ey, das ist wirklich wichtig, was Jesus hier sagt. Boah, das ist echt von Bedeutung, das ist echt powerful. Und deswegen wollen wir uns das unbedingt anschauen. Und ich möchte dir gleich sagen, ich habe 4 Punkte in dieser Predigt, ich liebe Punkte. Und meine Punkte drehen sich nur darum, wie wir heute die Antwort auf das Gebet Jesu sein können. Also was kannst du tun, um heute die Antwort auf das Gebet zu sein, was Jesus vor 2000 Jahren gesprochen hat? Ist irgendwer daran interessiert? Ja. Also wie kann ich die Antwort sein, wie kann ich leben, was Jesus gebetet hat? Und da wollen wir direkt aufschlagen hier, Leute. Du bist die Antwort auf das Gebet Jesu, wenn, mein erster Punkt lautet, Jesus durch dein Leben verherrlicht wird. Das ist eine direkte Antwort auf das Gebet Jesu, wenn Jesus durch dein Leben verherrlicht wird. Und wir starten mal bei Vers 9 in Johannes 17. Dort lesen wir, mein Gebet gilt nicht der Welt, ja, sondern wir wissen, er betet jetzt für die Jünger, sondern denen, die du mir geschenkt hast, weil sie dir gehören. Und weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Also warum hatte Jesus seine Jünger? Was war der Grund, warum er diese Männer um sich herum geschart hat? Den Grund finden wir hier. Damit Jesus durch sie verherrlicht wird. Und es ist das gleiche Berufung und die gleiche Bestimmung auch heute in deinem Leben. Du lebst, damit Jesus durch dein Leben verherrlicht wird.
Halleluja.
Oh, ich war mal hier am Hauptbahnhof, hab mal was eingekauft. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es waren Blumen für meine Frau. Und wahrscheinlich so eine Last-Minute-Aktion wieder, ja. Und ich weiß aber noch, diese Frau, mit der kam ich ins Gespräch und sie hat zu mir gesagt, ich merke bei Ihnen, also kennen wir uns schon oder Sie kommen mir so vertraut vor oder irgendwas ist da an Ihnen. Das war eine ältere Frau, also, ne? Ich so, nee. Ja, aber ich merke bei Ihnen irgendwas, ich möchte Ihnen sagen, ich glaube, was es ist. Jesus. Jesus hat mein Leben verändert und Jesus lebt in mir und ich soll ihm von diesem Jesus sagen, dass er sie liebt. Und dass er am Kreuz für sie gestorben ist. Ich hatte das auch schon mal, ich hatte mal eine Massage bekommen und in einem Hotel, ein bisschen fancy, und da dieser Typ, der hat dann mit der Zeit aufgehört und meinte, ich spüre so eine Aura auf ihnen. Und jetzt der Hammer, was er sagt. Ich merke, es ist die Christus-Aura. Ich gesagt, Amen, Amen. Und da habe ich mich direkt, aufgerichtet, habe gesagt, come on. Aber sowas von, das ist die Christus-Energie, ja. Und da habe ich mit ihm über Jesus geredet, hast du gleich gemerkt, also so wie ich an Jesus glaube, glaubt er nicht an Jesus. Aber er war sich dessen bewusst, dass dieser Jesus in mir lebt. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, ja, dass Leute merken, hey, da ist was an dir. Paulus sagt das so in Kolosser 3, Vers 17, dieser bekannte Vers, wo er sagt, hey, was immer ihr tut, egal was es ist, durch Wort oder Werk, tut alles im Namen Jesu, damit der Vater verherrlicht wird. Und ich möchte dir sagen, was immer es ist in unserem Leben, auch in deinem Leben, sei es durch Wort oder sei es durch Werk, möge Jesus durch dein Leben verherrlicht werden. Unterm Strich, vielleicht kennst du noch dieses Postbank-Motto, unterm Strich zähle ich. Lass mir sagen, der größte Quatsch, unterm Strich zählt Jesus. Und es geht darum, dass Jesus durch dein Leben sichtbar wird und groß rauskommt. Und ich denke immer so, weil hier steht ja denn durch Wort und durch Werk. Und ich merke, manchmal ist es leichter, durch Wort Jesus bekannt zu machen, als durch unser Tun. Und ich möchte dich so ermutigen, sei es durch Wort oder sei es durch Werk, in deinem Leben Jesus groß zu machen. Was immer es ist. Und da komme ich oft an diesen Punkt, weil wir oft denken, naja gut, es sind meistens so die Pastoren oder die Missionare, ja, die sind denn dabei und die verkündigen irgendwie Jesus, die sind mutig genug und die predigen und so weiter, aber ich, wer bin ich schon? Ja, und vielleicht sitzt du hier auch, ja, wenn da steht durch Wort oder durch Werk, wie kann ich Jesus durch Werk verherrlichen? Und du denkst dir so, naja, aber ich will gar kein Pastor werden. Halleluja dazu, musst du auch gar nicht, ja. Sondern du denkst dir, vielleicht sitzt du hier einfach und sagst, hey, ich habe einfach nur Bock, kreativ zu sein, ja. Keine Ahnung, ich möchte mal einen Laden aufmachen und vielleicht Klamotten verkaufen oder ich möchte Architekt werden oder ich möchte Krankenschwester werden oder come on, ich habe einfach Bock, in Brennpunkt Viertel Grundschullehrer zu werden. Halleluja, ja. Oder was immer es ist. Weil ich möchte dir sagen, es gibt nicht zwei Lager, ja, es gibt hier nicht, da sind die Pastoren und die Missionare oder so und hier sind die anderen Leute, die irgendwas anderes machen, wir sind alle Vollzeit. Es gibt nur Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und wir alle haben eine Berufung. Und wir alle sind dazu berufen, durch unser Werk, durch unser Leben, in unserer Nachbarschaft, durch unsere Arbeit, in der Firma, im Job, mit unseren Kollegen, wo immer wir sind, in unserer Nachbarschaft, Jesus groß zu machen. Verstehst du? Und das ist nicht so ein Lagerding, sondern da sitzen wir alle im gleichen Boot. Da sind wir alle herausgefordert, wirklich Jesus zu leben durch Wort und durch Werk. Und das zeigt sich ganz oft auch in unserer Haltung als Christen. Wird Jesus verherrlicht? In deiner Arbeitsstelle merken die Leute, hey, du bist integer. Du lebst authentisch. Wenn alle schlecht reden, wenn alle lästern, wenn alle mobben, wenn alle irgendwie ständig nur am Auskotzen sind und sich über alles aufregen, machst du einen Unterschied. Ja, merken die Leute an deinem Leben, hey, da lebt wer in dir, der ist größer und der ist stärker und der ist voller Liebe und der ist voller Vergebung, der ist voller Reinheit, merken das die Menschen an deinem Leben. Und ich glaube, was Jesus hier betet, das ist so relevant, weil er möchte, dass durch dein Leben Jesus verherrlicht wird. Er möchte, dass Jesus groß rauskommt und die Menschen durch deine Worte und durch dein Verhalten merken, wow, ich weiß, wie der mal drauf war, aber irgendwas ist passiert. Ja, ich sag dir, was passiert ist. Jesus ist passiert. Er hat mein Leben verändert. Er hat mich neu gemacht. Und jetzt lebe ich für ihn. Also du kannst die Antwort auf das Gebet Jesu werden, aus Johannes 17, Vers 9 bis 10, wenn Jesus durch dein Leben verherrlicht wird. Das zweite ist, du kannst die direkte Antwort auf das Gebet Jesu werden, wenn du täglich unter dem Schutz Gottes, und der Schlüssel ist, bleibst. Sag mal, bleiben. Unter dem Schutz Gottes bleiben. Johannes 17, 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Also eine Riesenermutigung für dich, wenn die Welt dich hasst, ist nichts falsch an dir. Die Arbeitskollegen manchmal denken, also dieser Jesus-Typ da oder diese Jesus-Frau, ja, also die ist immer so freundlich, ja. Ich hätte gar keine Lust mitzulästern, ey. Es ist irgendwie schlecht lästern mit der, ja, also, oder. Halleluja. Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Und da habe ich dieses Wort her. Täglich unter dem Schutz Gottes bleiben. Vor dem Bösen bewahrt sein. Denn sie gehören genauso wenig wie ich in diese Welt und zu dieser Welt. Nur ist wichtig zu wissen in Johannes 17, 14 bis 16, was Jesus hier nicht betet. Jesus bittet nicht darum, dass wir aus dieser Welt genommen werden. Er bittet nicht darum und sagt, Vater, bitte, schicke deine Feuerkutsche und hol sie alle ab. Ja, er sagt nicht, oh Vater, bitte, sobald sie getauft wurden, entrück sie in den Himmel. Ja, er betet auch nicht, oh Vater, bitte, lass Kartoffelsäcke regnen. Sie uns alle einkleiden damit und uns an die Händchen nehmen und uns in irgendeinen Keller verstecken und Kumbaya singen, bis Jesus wiederkommt. Und er sagt, oh Vater, schick sie zurück in diese Welt her, direkt rein in die Südstadt, direkt rein dort, wo die Leute sind. Herr, und lass sie dort brennen, Herr, lass sie dort für dich leben, Herr. Und danke, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Bewahre sie nicht vor dem Bösen, sondern schütze sie im Bösen vor dem Bösen. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sind ja manchmal wie so Eltern, wir wollen ja so unsere Kinder wie so Helikoptereltern, ja. Oh, hoffentlich passiert unserem Kind nichts, ja, und wir versuchen immer alles wegzuschieben, ja. Und ich glaube, was Jesus hier auch Väterliches tut für uns ist, er sagt, Gott, bewahre sie nicht vor dem, also weißt du, schieb nicht das Böse von ihnen weg, sondern sie werden gehasst werden. Sie werden Dinge erleben. Aber danke, du wirst mit ihnen sein. Und das Interessante an diesem Vers ist, wir müssen uns mal anschauen, Vers 14, den Anfang, weil den kann man ganz schnell überlesen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Sag mal Wort. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Das Wort Gottes. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ich möchte sagen, was du brauchst, ist, du brauchst ein Dach über dem Kopf. Du brauchst das Wort Gottes. Wie bleibst du unter dem Schutz? Du bleibst unter dem Schutz, indem du dich unter das Wort Gottes stellst. Herr, ich habe ihnen dein Wort gegeben, bewahre sie, schütze sie vom Bösen. Warum? Weil das Wort Gottes bewahrt uns vom Bösen. Hey, wie hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich hält an dein Wort? Satan kommt und attackiert Jesus. Immer wieder, er kommt mit Lügen, er kommt mit Versuchung. Jesus mal sagt, es steht geschrieben. Hey Leute, ich sag dir, du brauchst ein Dach über dem Kopf. Aber es ist Jesus, es ist das Wort Gottes. Und wir brauchen dieses Wort, Leute, wir müssen dieses Wort, wirklich, das soll ein Schutz sein für unser Herz, ein Schutz sein für unsere Familien, für unsere Kinder. Das Wort Gottes, das ist da, da müssen wir unseren Fuß draufstellen und sagen, Vater, ich bin fest gegründet auf deinem Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort mein Schutz ist. Und das ist hier so klar zu sehen, weil Jesus sagt das hier. Er sagt, hey, dein Wort. Weißt du, das erste Gespräch zwischen Satan und dem Menschen, es drehte sich um das, was Gott gesagt hat. Und was tat Satan? Er stellte in Frage, was Gott gesagt hat. Er ging zu Adam und Eva und hat gesagt, ja, aber hat Gott wirklich gesagt? Hat er doch nicht wirklich so gemeint? Komm, leb wie du willst, mach was du willst, schau was du willst. Aber weißt du, der Teufel kommt immer mit diesen, er stellt immer das Wort Gottes in Frage. Und das Interessante ist bei Adam und Eva, dass wir gemerkt haben, wenn du die Schöpfungsgeschichte liest, als sie angefangen haben, diesem Zweifel Glauben zu schenken, sind sie gefallen. Es ist interessant, weil der Teufel kommt immer an, hat Gott wirklich gesagt? Und das Vers davor, ein Kapitel davor, steht immer, der Herr euer Gott sagt euch. Der Herr euer Gott sagt euch, ihr sollt nicht von diesem Baum essen. Der Herr euer Gott. Und es ist interessant, 6-mal kommt das. Und das Interessante ist, der Teufel nimmt immer den Herr weg. Er redet nur noch von Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Nun, wenn du einen Gott hast, der nicht dein Herr ist, dann hast du nur noch Religion. Wenn wir nur noch einen Gott haben, den wir uns irgendwie zurechtlegen, der uns nichts mehr sagen darf. Wenn wir einen Bibelbastelbogen haben, wo wir nur noch die Dinge leben wollen, die uns gerade so passen, dann haben wir einen Gott, aber dann haben wir keinen Herrn. Dann haben wir einen Gott, aber dann haben wir keinen König. Dann sind wir Namenschristen. Dann haben wir vielleicht einen Titel, aber was wir nicht haben, ist ein kraftvolles Leben in der Nachfolge. Deswegen müssen wir uns unter Gottes Wort stellen, das ist unser Schutz. Oh, wenn die Pfeile fliegen, Leute, gibt es nur eine Deckung. Es steht geschrieben. Ja, aber es steht geschrieben. Ich weiß, meine Umstände sind an, aber es steht geschrieben. Und Teufel, du willst das, aber es steht geschrieben. Warum geht vieles kaputt? Warum zerstört Sünde so vieles, auch im Leben von Christen? Warum? Weil wir nicht unter dem Schutz bleiben. Okay, und dann müssen wir sagen, Leute, das Wort Gottes ist so wichtig. Ich weiß, ich kann es dir nur sagen, ich kann nur dafür beten, dass du es liest, aber das ist deine Entscheidung, du musst es tun letztendlich. Nimm es, Leute, wirklich. Lösch den ganzen anderen Schrott von deinem dämlichen Smartphone und fang an, das Wort Gottes zu lesen. Halleluja. Da könnte ich jetzt viel zu sagen, das ist eine andere Serie. Drittens, wie kann ich die Antwort auf das Gebet Jesu sein in Johannes 17? Das dritte ist, indem du heilig lebst. Also du bleibst, verstehst du, Jesus wird durch dich verherrlicht, du bleibst unter dem Schutz Gottes und du lebst heilig. Was meine ich damit? Johannes 17, Vers 17, reinige sie und heilige sie. Ist cool, oder? Reinheit und Heiligkeit hat ganz viel miteinander zu tun. Und jetzt sagt er auch noch, wie das passiert. Und jetzt landen wir, Leute, wieder beim Wort Gottes. Durch die Wahrheit. Und jetzt lesen wir mal alle zusammen. Dein Wort ist Wahrheit. Was ist Wahrheit absolut? Ja, absolut ist Wahrheit absolut. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Punkt. Clara. Das Coole ist ja, weißt du, Jesus betet es ja. Dein Wort ist Wahrheit. Weißt du, Johannes schreibt alles auf und wir heute 2000 Jahre lesen, das sagt, ja, 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 steht ja alles da, ja. Dein Wort ist Wahrheit. In einer Gesellschaft voller Lügen, in einer Gesellschaft voller Mist, Herr, danke für dein Wort. Danke für Wahrheit. Und jetzt Vers 18, wie du mich in diese Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das ist ein Missionsbefehl. Gleiche Sendung, wie der Vater Jesus sendet, so sendet Jesus uns. Boom, boom. Vers 19, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien in Wahrheit. Ja, Heiligung ist Absonderung. Ich sondere mich ab. Ich lebe anders. Ich lebe in Reinheit. Ich lebe in Heiligung. Und das Interessante ist, dass uns Jesus hier durch sein Gebet aufzeigt, wie wir heilig leben können. Und er sagt, indem wir uns wiederum halten an Gottes Wort. Also das Wort Gottes ist nicht nur dein Schutz, es ist auch deine Heiligung. Es ist eine unfassbare Waffe in deiner Hand. Es ist eine geistliche Waffe. Das Wort Gottes ist Power. Das Wort Gottes, da hat der Feind schon Angst, weil, verstehst du bist ja nicht in diesem Kampf, in dem du stehst. Du bestehst ja nicht dort ohne Waffen. Sondern der Geist Gottes, es gibt ein Schild des Glaubens und ein Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und wir müssen dieses Schwert in die Hand nehmen, Leute. Und dieses Schwert, es ist wunderbar. Es schlägt den Feind in die Flucht. Und ich denke so, hey, das ist so wahr. Dwight L. Moody hat mal gesagt, Dwight L. Moody war ein Evangelist in Amerika, der hat Millionen zu Jesus geführt. Oh Herr, tu es wieder, Herr. Gebrauch einfache Seelen in Deutschland, Herr, die Millionen Menschen zu Jesus führen. Dwight L. Moody, der hat ganz vorne auf seine Bibel, hat er was raufgeschrieben. Ich lese es euch vor, da steht in seiner Bibel, dieses Buch wird dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Ich sag's nochmal, dieses Buch, das Wort Gottes wird dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Und das ist genau das, was Jesus hier betet. Er sagt, Vater, das ist dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Schenk es her, dass wir als Ecclesia Church, jeder Einzelne, bitte, Jesus, dass wir uns auf dein Wort stellen, dass eine Liebe für dein Wort in unser Herz hineinkommt, Herr. Oh, vergib uns. Es gibt Unterlassungssünden. Ja. Manchmal muss ich immer wieder beten, ja, vergib mir, Herr, dass ich allen möglichen Mist, mich mit allen möglichen Mist ernährt habe, aber die Quelle der Wahrheit, die Quelle der Reinheit nicht getrunken habe. Versteht ihr? Und da, Leute, echt, also wirklich, come on, lass uns das Wort Gottes nehmen, lieben, lesen. Und versteht ihr? Und auch damit meine ich jetzt nicht ein christlich frommes Ritual, ja, wo du jetzt einfach deine Verse dir raussuchst und dann immer ein Häkchen hintermachst, oh, heute habe ich wieder 3 Kapitel gelesen. Halleluja. Ja. Und ich kenne so viele Leute, die können so viele Verse auswendig, ne? Und dann weiß ich, ja, du kannst so viele Verse auswendig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du deinen Nächsten liebst. Verstehst du? Es geht nicht nur ums Lesen, es geht auch ums Lieben. Es geht auch ums Leben. Weil letztendlich ist es doch immer ein Fluss, Leute. Die Liebe Gottes in uns, ja, das ist nicht wie ein See. Verstehst du? So ein stehendes Gewässer, das stinkt mit der Zeit. Eine Christen. Ja, die wollen immer empfangen, 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 aber wollen nicht geben. Aber Gottes Liebe fließt von seinem Thron der Herrlichkeit in unser Leben hindurch zu unserem Nächsten. Ich lese das Wort Gottes und dann fängt das Wort Gottes an, mich zu lesen. Es verändert mein Herz und es bewirkt, dass ich liebe. Ich lese, um zu leben. Ich lese nicht für Information. Ich lese für die Praxis. Denn mein Nachbar ist eine absolute Hackfresse. Und ich schaffe es nicht, ihn zu lieben. Ohne deine Hilfe, Jesus. Bitte. Herr, zerbrich mich. Schenk mir deine Liebe. Schenk mir deine Vergebung. Ihr wisst, was ich meine, oder? Halleluja. Ihr müsst nicht so fromm tun. Ihr seid viel schlimmer noch. Nein, Quatsch. Mach nur Spaß. Ihr seid super. Und das vierte, wie können wir eine Antwort sein auf dieses Gebet Jesu? Also indem Jesus verherrlicht wird, indem wir uns unter das und das Wort Gottes stellen als seinen Schutz, indem wir heilig und rein leben. Wie lebe ich heilig und rein? Indem ich mich halte an Gottes Wort. Will ich Wort Gottes lesen, das Wort Gottes beten und das Wort Gottes leben. Und das Vierte ist, und damit möchte ich aufhören, und dafür ist fast dieses wunderbare Gebet am bekanntesten. Und dieser vierte Punkt lautet, indem du dich für Einheit entscheidest. Sag mal Einheit. Für Einheit entscheiden. Und weißt du, ganz viele Dinge sind wirklich eine Entscheidung. Und ich merke immer wieder, für Einheit muss ich mich entscheiden. Das fällt mir nicht in den Schoß. Einheit ist nicht einfach. Wenn Leute mir sagen, Einheit ist irgendwie leicht zu leben, denke ich immer, ey, oh, ich weiß nicht, im Himmel vielleicht, aber hier auf der Erde. Schau mal, was Jesus betet, Johannes 17, Vers 20. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind. Also die Einheit besteht in Christus. So wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Weißt du, Einheit ist nicht einfach. Aber ehrlich gesagt, es ist einfach, sich zu streiten. Also um ein Streithahn zu sein, ja, da braucht es nicht viele Skills. Sich zu streiten, da brauchst du kein Studium, keine Ausbildung, das ist dir in die Wiege gelegt. Aber Einheit, dafür brauchen wir Jesus. Den anderen höher zu achten als uns selbst, dafür brauche ich Jesus. Zu vergeben und zu lieben, dafür brauche ich Jesus. Weil das ist nicht einfach. Aber Jesus hat für uns gebetet. Und weißt du, wenn Jesus für mich gebetet hat, hey, da habe ich Hoffnung. Wenn Jesus für mich gebetet hat, dass ich eins bin mit ihm, dass ich eins bin mit meinen Geschwistern, Brüdern und Schwestern, so wie er eins ist mit dem Vater, denke ich mir, Jesus, wie abgefahren ist das denn? So wie du eins bist mit dem Vater in der Dreieinigkeit, die verstehe ich eh nicht so richtig, aber du bist so richtig krass eins mit dem Vater, so sollen wir untereinander eins sein? Wow! Weil der Sohn liebt den Vater und der Vater liebt den Sohn. Und so sind wir aufgerufen, den Frieden zu suchen, die Einheit zu suchen. Einander zu lieben, einander zu dienen. Und ich finde es so stark, dass Jesus diese Abschiedsworte, verstehst du, er hört nicht auf mit, hey, jetzt geht und lebt für mich. Und wenn ich gleich am Kreuz hänge, ich erwarte, dass ihr alle 11 vor mir steht. Keiner stand vor ihm, außer Johannes. Aber er hört mit den Abschiedsworten auf und er betet für Einheit. Und er wusste ganz genau, ihr werdet alle überall hingehen. Aber mein Geist, der wird euch wieder eins machen. Der wird euch schon wieder zusammenrufen. Und ihr werdet diese Erde auf den Kopf stellen für mich. Und mein Gebet ist es, dass Jesus uns eins macht. Und ich glaube auch wirklich, für einige von euch ist es dran, dass ihr vergebt. Ja, da ist noch manches an Bitterkeit in euch, anderen Geschwistern gegenüber, vielleicht auch anderen Gemeinden gegenüber. Vielleicht hast du auch mal andere Leute, nur weil sie was anderes geglaubt haben als du. Eigentlich haben sie das geglaubt, was du auch mal geglaubt hast, aber du bist jetzt schon ein paar Jahre länger mit Jesus unterwegs und jetzt hältst du denen vor, dass sie nicht richtig glauben. Und es wird Zeit zu vergeben, Bitterkeit loszulassen, versöhnt zu leben. So wie die Bibel sagt, so viel an euch liegt, versucht mit jedem im Frieden zu leben. Als wir das suchen, sagen Jesus, yes, ich lass los, ich vergebe und ich entscheide mich für Einheit. Anderen Geschwistern gegenüber einer Gemeinde, anderen Geschwistern gegenüber aus anderen Gemeinden, anderen Geschwistern gegenüber in anderen Kirchen. Ich bin keiner, der nur mit Fingern zeigt, sondern einer, der die Arme öffnet und sagt, let's go. Lass uns diese Welt für Jesus verändern. Und jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist und an Jesus glaubt, wird gebraucht für diese Mission. Halleluja. Komm, wir beten mal zusammen, oder? Preis den Herrn. Danke, Jesus, für dein Wort und für deine Liebe, Herr. Hey, und ich möchte einfach für dich beten, gerade dort, wo du sitzt. Einmal das auch nochmal eben ausbeten, was Jesus auch gebetet hat für uns. Das einfach zu meinem Gebet machen. Und Jesus, ich bete für die Ecclesia Church, ich bete für jeden Einzelnen, der an jedem Standort auch diese Predigt gehört hat. Ich danke dir, Herr, dass dadurch Glaube entsteht. Und ich bete, Herr, dass du verherrlicht wirst durch unser Leben. Ich bete, Herr, dass wir uns unter den Schutz deines Wortes stellen. Ich bete, Herr, dass wir heilig und rein leben vor dir. Herr, ich bete, dass wir eins sind. Schenk uns Einheit, Herr. In unserer Kirche. Oh, Herr. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Danke, Jesus. Herr, ich möchte dich fragen, wenn du hier sitzt und du wurdest vielleicht eingeladen oder du kommst schon länger in die Ecclesia, aber du hast noch nie dein Leben Jesus wirklich gegeben. Oder du glaubst vielleicht an Gott, aber du hast Jesus noch nie deinen Herrn genannt und deinen Retter und deinen König. Hey, vielleicht magst du das heute zum allerersten Mal tun. Du brauchst dafür nicht hier nach vorne kommen oder aufstehen, sondern du darfst Jesus dort, wo du gerade sitzt, einladen, der Herr deines Lebens zu werden. Weißt du, Jesus möchte nicht einfach nur der Beifahrer sein. Er möchte auch nicht einfach nur irgendwo hinten auf der Rückbank oder im Kofferraum sein, sondern er möchte das Steuer deines Lebens übernehmen. Aber das reißt er nicht an sich, das musst du ihm überhändigen. Und sagen, Jesus, übernimm du das Ruder meines Lebens, das Steuerrad meines Lebens. Und wenn du das gerne möchtest, würde ich dir sagen, Jesus ist für dich gestorben, er liebt dich. Und er möchte dir all deine Sünden und deine Schuld vergeben. Du brauchst mit deiner Sünde nicht nach Hause laufen. Du kannst sie heute im Glauben und im Gebet ablegen am Kreuz. Und wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich gerne ein Gebet mit dir sprechen. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Wenn du sagst, ja, Pastor, ich glaube, ich bin bereit, jetzt Jesus durchs Gebet in mein Leben einzuladen. Hey, vielleicht einfach als ein Zeichen vor Gott, während wir die Augen geschlossen haben, einfach kurz mal deine Hand heben, auch damit ich sehe, mit wem ich jetzt zusammen bete. Wer ist alles da? Heb doch einfach kurz deine Hand. Heb sie einfach hoch. Jesus sieht dich. Er liebt dich. Danke, so viele Hände. Danke, 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 danke. Wer ist noch alles da? Und sagt, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Rette mich heute. Danke, Jesus. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Komm, lass uns doch gemeinsam beten. Als ganze Gemeinde und sagen, lieber Herr Jesus, rette mich. Bitte vergib mir meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Ich bekenne mich schuldig vor dir, aber ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und auferstanden bist von den Toten und jetzt lebst. Lebe auch in mir. Jesus, lebe in mir. Amen. Amen, amen, amen. Hey, komm, wir geben Jesus mal einen Riesenapplaus. Er ist gut.